Guten Abend hier im Studio bei Deutschlandradio Kultur. Wir sprechen heute in Forschung und Gesellschaft über ein Thema, das gerade ganz hohe Wellen schlägt in der Fachwelt, und zwar über die Zunahme von psychiatrischen Diagnosen. Kritiker sprechen sogar von einer Inflation dieser Krankheit. Sie befürchten, dass zukünftig immer mehr Menschen, die eigentlich gesund sind, als krank diffamiert werden und behandelt werden. Zu den prominentesten Kritikern gehört der amerikanische Psychiater Alan Francis, den ich jetzt hier bei mir im Studio willkommen heiße. Hello, Mr. Hello. Francis, nice to have you here. Ebenfalls anwesend, ganz wichtig, Jörg Taschmann, der für die Übersetzung verantwortlich ist. Auch Ihnen einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ja, der Stein des Anstoßes ist das Diagnostische und Statistische Handbuch psychiatrischer Störungen, das von der amerikanischen psychiatrischen Fachgesellschaft herausgegeben wird. Jetzt kommt dieses DSM neu raus. Susanne Nessler erklärt uns kurz, was das DSM überhaupt ist.
DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, die amerikanische Diagnosebibel der Psychiatrie. Im DSM steht, was als gesund und was als gestört gilt. Depressionen, Schizophrenie, posttraumatische Störungen und vieles mehr. Jede psychische Erkrankung ist in dem Handbuch beschrieben. Ärzte und Psychiater benutzen das DSM für die Erstellung ihrer Diagnosen. Herausgegeben wird es von der amerikanischen Psychiatrievereinigung, der weltweit größten und einflussreichsten Fachvereinigung. Im Mai wird das DSM nun in seiner 5. Fassung erscheinen. Die letzte Fassung aus dem Jahr 1994 wurde nach fast 20 Jahren erstmals überarbeitet. Über 1000 Seiten stark ist die Neufassung und die Änderungen dürften weltweit Auswirkungen haben, denn das DSM steuert maßgeblich das internationale Krankheitsklassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation, kurz ICD. Nach den Vorgaben aus diesem Klassifikationssystem stellen in vielen Ländern, darunter auch in Deutschland, Ärzte und Psychiater ihre Diagnosen und die Krankenkassen bezahlen nach diesen Schlüsseln die Behandlung und Medikamente. Tauchen also im DSM neue Krankheitsbilder auf, die zum Beispiel aus Völlerei eine Fressgelagestörung machen oder aus einer simplen Schusseligkeit eine leichte kognitive Störung, dann werden solche Diagnosen bald rund um den Globus zahlreiche Menschen zu psychisch Kranken machen. Mit jeder neuen DSM-Ausgabe ist bislang die Zahl der Diagnosen gestiegen. Waren es zu Beginn noch 106 Krankheitsbilder, sind es aktuell 297.
Mr. Alan Francis, Sie sind emeritierter Professor für Psychiatrie und Verhaltensforschung und Sie lehrten an der Duke University in North Carolina. Das heißt, Sie haben gelehrt, Sie haben geforscht. Sie waren Co-Autor bei der Entwicklung des psychiatrischen Standardwerkes DSM 3 und 4, dem Diagnostischen Statistischen Handbuch psychiatrischer Störung. Da waren Sie maßgeblich beteiligt und all das macht Sie, folgt man der New York Times, zu einem der einflussreichsten Psychiater Amerikas. Aber jetzt scheint es ein bisschen so, als hätten Sie die Seiten gewechselt, zumindest wenn man dem Titel Ihres Buches glaubt. Saving Normal heißt es auf Englisch, im Deutschen normal gegen die Inflation psychiatrischer Diagnosen. Und nachdem ich das gelesen habe, würde ich sagen, das ist eine Art Kampfschrift.
I would put it differently. I don't think I've changed sides. I think psychiatry has changed.
Ich würde es anders ausdrücken. Es ist nicht so, dass ich die Seiten gewechselt habe, sondern ich würde sagen, die Psychiatrie hat sich verändert und ich möchte sie schützen, weil mittlerweile ist es so, dass 80% der psychiatrischen Pharmaka, die verabreicht werden, überhaupt nicht mehr von Psychiatern verschrieben werden. Und das halte ich für sehr, sehr bedenklich, zumal das von Ärzten verschrieben wird, die nicht einmal 10 Minuten lang mit ihren Patienten ein Beratungsgespräch geführt haben. Und da ist die Psychiatrie meiner Meinung nach in Gefahr, weil das hat auch starke Nebeneffekte für den Patienten. Das kann ihm schaden, diese starke Verabreichung von Medizin. Und ich möchte wieder, dass die Psychiatrie dahin zurückkehrt, zu dem, was ihr wichtigstes Anliegen ist, nämlich die Patienten zu schützen und sich nicht in den Dienst von Pharmaindustrie zu begeben, die sich natürlich darüber freuen, dass sie mehr Medizin verabreichen können. Und dieser Schutz ist es, der mir einfach so wichtig ist, damit den wirklichen Kranken auch wieder wirklich effektiv geholfen werden. werden kann, weil die sind zurzeit diejenigen, die darunter leiden.
Das DSM ist mächtiger geworden, als es ihm und der Gesellschaft gut tut, schreiben Sie schon auf Seite 13 Ihres Buches. Jetzt im Mai erscheint die 5. Auflage. Worin unterscheidet sich denn DSM 4 von 5 und warum ist überhaupt eine Überarbeitung nötig geworden?
We are already in the midst of diagnostic inflation. In the United States, one out of every four people would get a diagnosis in the previous year.
Also es ist schon so, dass wir zurzeit bereits in einer Zeit leben, wo es eine Inflation von der Diagnose psychiatrischer Störungen gibt. Es ist schon so, dass heute in den USA jeder vierte diagnostiziert wird, dass er eine psychiatrische Störung hat. Und man geht schon davon aus, dass 50% aller Amerikaner in ihrem Leben eine psychiatrische Krankheit haben. In Europa sind die Zahlen ähnlich hoch, da liegen sie etwa bei 43%. Und dieses neue Handbuch, das DSM, wird eine Inflation von diesen Diagnosen zu einer Hyperinflation werden lassen. Das heißt, es werden relativ harmlose Krankheiten werden plötzlich stigmatisiert als wirkliche psychiatrische Störung, als eine wirkliche Krankheit. Zum Beispiel, wenn ich in meinem hohen Alter Dinge vergesse, macht man daraus gleich eine milde kognitive Störung. Kinder, die Wutanfälle bekommen, werden behandelt mit Pharmaka, weil man ihnen sofort eine Krankheit zuschreibt. Alle haben plötzlich ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Das nimmt einfach inflationär zu. Und das Problem von dieser Überdiagnose besteht einfach darin, dass man dadurch auch stigmatisiert wird. Und das hat auch viel mit der sehr aggressiven Werbekampagne der Pharmalobby zu tun, dass immer mehr Medizin verabreicht wird. Es ist heutzutage eben schon so, dass 20% aller Amerikaner täglich Psychopharmaka einnehmen. Und mittlerweile ist die Anzahl der Toten, die das überdosieren, viel, viel höher als zum Beispiel die Anzahl der Toten durch Straßendrogen. Und diese Überdosierung, das halte ich für unglaublich gefährlich und wir müssen uns wieder zurück ins Bewusstsein rücken, dass Medizin eine sehr, sehr wichtige Sache ist, die Kranken wirklich helfen kann, wenn sie richtig angewendet wird. Aber diese Overdosierung, die zurzeit stattfindet, diese Überdosierung, die schadet der Gesellschaft.
Bevor wir zu den Details kommen, könnten Sie uns bitte ganz kurz erklären, wie wird das DSM eigentlich im Alltag benutzt? Wenn ich jetzt als Patientin zu Ihnen komme, machen Sie da dann ein Kreuz auf Listen und danach erhalte ich eine Diagnose?
The DSM provides a definition of each disorder with the typical symptoms and a suggested threshold.
Was in diesem DSM, in diesem Handbuch letztendlich drinsteht, das ist eine Definition von den einzelnen Krankheiten. Das Problem ist einfach nur, dass es so langsam zu einer Bibel, in Anführungszeichen, geworden ist und nicht mehr als ein Leitfaden angesehen wird. Und das Bedürfnis des Patienten kommt dabei einfach zu kurz, weil man sich einfach nur noch um die Symptome kümmert. Und das größte Problem besteht aber darin, dass es nicht Psychiater sind, die die meisten Diagnosen heutzutage erstellen. Und ich würde sagen, eine Diagnose, eine psychiatrische Diagnose ist so wichtig, wie wenn man heiratet oder wenn man ein Haus kauft. Das ist wirklich etwas, was ganz, ganz wichtig ist in einem Leben. Und wenn man sich dann dafür nur ganz wenige Minuten Zeit nimmt, wenn das ein Arzt durchführt, der den Patienten gar nicht richtig kennt, dann kann das einfach auch fatale Folgen haben. Und diese Überdiagnose einzelner Krankheiten, wie beispielsweise vom sogenannten Aufmerksamkeitsdefizit, Syndrom, das lässt sich ja gar nicht wirklich mit Medikamenten behandeln und wird trotzdem dauernd diagnostiziert und eben auch zu schnell diagnostiziert. Und da ist der Arzt dann auch, fühlt er sich unter Druck von der Pharmaindustrie, die einen unglaublichen Druck mit ihren Produkten auf den normalen Arzt ausübt. Aber das hat eben zu einer Form der Inflation geführt. Es werden viel zu viele Medikamente verabreicht, es wird überdiagnostiziert und es ist nicht gut für die Gesellschaft. Es kostet die Gesellschaft letztendlich auch viel zu viel, wenn zu viele Medikamente falsch verabreicht werden.
Aber wer sind die Experten, die jetzt entscheiden, was auf diese Liste kommt? Das sind ja alles Psychiater, das sind ja nicht Hausärzte, das sind ja die Psychiater. Was ist da passiert?
I've been working with experts for 35 years. I've never known an expert to say, my diagnosis is being given too often.
Nun, ich kenne Experten seit über 35 Jahren und Sie werden nicht einen einzigen Experten finden, der sich darüber beschwert, dass seine Diagnose zu oft angewendet worden ist. Und da befindet sich jeder Experte in einem intellektuellen Konflikt mit sich selbst, weil er immer versuchen wird, sein Feld, was er kennt, irgendwie auszuweiten. Das ist das Problem, was Sie prinzipiell mit Experten eben haben, dass man sie auch ein bisschen kontrollieren muss, dass man ihre Leidenschaft auch kontrollieren muss, ihren Enthusiasmus ein bisschen einzudämmen hat. Weil was im Alltag mit diesem Expertenrat geschieht, ist ja etwas ganz anderes. Da wird dieser Expertenrat eben auch für ganz andere Zwecke benutzt und auch fälschlich ausgenutzt. Ein Experte hat die Zeit, sich stundenlang mit einem Patienten auseinanderzusetzen. Im Alltag ist es aber ein Nicht-Psychiater, der nicht einmal 10 Minuten mit einem Patienten verbringt. Das heißt, das hat auch sehr viel mit der Naivität von diesen sogenannten Experten zu tun, die sich der Folgen ihrer Ratschläge gar nicht immer bewusst sind. Und wir müssen da sehr, sehr vorsichtig sein. Das heißt, es geht nicht um eine Ausweitung des Einflusses von Experten, sondern im Gegenteil, es muss zu einer Eindämmung kommen, damit die wirklichen Kranken, die wirklichen Patienten, die wir haben, damit wir denen effektiv helfen können.
Also ich meine, Sie waren ja selbst einer dieser Fachleute und Sie sagen ja auch, dass schon damals Sachen schiefgegangen sind, aber die DSM-3 und 4, an der Sie mitgearbeitet haben, ist jetzt 5 schlimmer als die 2 vorherigen?
For DSM-4, we tried to avoid change. We're very modest in our goals. We made very high demands for any suggestion. We rejected.
Nun, als wir am DSM-4 gearbeitet haben, sind wir sehr konservativ zu Werke gegangen. Wir haben versucht, so wenig Änderungen wie möglich vorwegzunehmen. Und wir hatten ursprünglich 94 Änderungsvorschläge, von denen wir nur noch 2 letztendlich berücksichtigt haben. Alle anderen haben wir wirklich verworfen, weil wir sehr strenge Maßstäbe angelegt haben und genau diese Inflation eben verhindern wollten. Aber dann ist eben etwas passiert, was wir nicht haben voraussehen können. Es hat in Amerika in den letzten Jahren 3 Formen von Epidemien gegeben, von psychiatrischen Krankheiten, die sich ganz, ganz stark ausgebreitet haben. Beispielsweise der Autismus. Noch vor wenigen Jahren haben wir gesagt, einer von 2000 ist ein Autist. Das ist mittlerweile so, dass wir vorige Woche schon behauptet haben, jeder 50. sei ein Autist. Das ist eine enorme Veränderung. Ähnlich verhält es sich mit diesem Aufmerksamkeitsdefizit, das jetzt unglaublich stark diagnostiziert wird, zum Beispiel auch auf Gymnasien, zum Beispiel auch auf den weiterführenden Schulen. 10% der Schüler nehmen heutzutage bereits täglich Medikamente gegen dieses Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom. Und die dritte Epidemie, die sich ausgebreitet hat, betrifft die bipolaren Störungen. Und auch dort kommt es zu einer ganz starken Ausbreitung. Das wird immer stärker diagnostiziert. Und unser Konservatismus, den wir an den Tag gelegt haben, konnte dem nicht vorausbeugen. Und die große Gefahr, die ich jetzt bei DSM-5 sehe, ist, es ist eine sehr ambitionierte Schrift. Man will ganz viele neue Krankheiten, ganz viele neue Diagnosen dort einführen. Und das wird zu vielen falschen Epidemien führen.
Sie haben es ja eben schon gesagt, die Pharmaindustrie ist sehr stark, sehr verantwortlich für diese Zunahme an Diagnose, an Krankheit. Aber was ist mit den ganz normalen Menschen? Fragen die auch immer verstärkter nach einer Diagnose? Wollen die auch immer mehr behandelt werden?
There was a remarkable study in Canada. 10,000 children. The best predictor.
Da gibt es eine sehr aufschlussreiche Studie, die in Kanada unter 10,000 Kindern gemacht wurde. Da ging es um dieses Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Und das Spannendste an dieser Studie ist der Unterschied zwischen Januar und Dezember. Ein Junge, der im Januar geboren ist, leidet doppelt so stark unter diesem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom als jemand, der im Dezember geboren ist. Woran liegt das? Ganz einfach, dass dieses Datum, wann man eingeschult wird, auf den 1. Januar verlegt worden ist. Das ist der einzige Grund dafür. Und ein jüngeres Kind, ein jüngerer Junge, ist einfach noch labiler als ein älteres Kind. Und man diagnostiziert jetzt aber bei ihm ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Das wird streckenweise sogar behandelt. Man geht nicht an die Wurzel des Problems, nämlich bessere Schulen mit Geld auszustatten. Wir geben 9 Milliarden Dollar dafür aus, dass Drogen verabreicht werden, legale Drogen. Und hier muss die Gesellschaft in ihrem Alltag wirklich dazu finden, die Wurzeln der Probleme wieder zu erfassen.
Not every problem in life, not every individual difference, not every difference in development is a mental illness.
Nicht jedes Problem des Alltags, nicht jeder Unterschied zwischen Menschen ist darauf zurückzuführen, dass man eine Geisteskrankheit hat oder eine psychiatrische Störung. Ganz im Gegenteil, die Psychiatrie muss sich wieder darauf konzentrieren, den wirklich kranken Leuten, von denen es genug gibt, wirklich wieder effektiv zu helfen.
Sagen wir mal, diese Modediagnosen, die sind nicht neu. Sie selbst beschreiben in Ihrem Buch einige Krankheiten, die es schon in der Vergangenheit gegeben hat. Modeerkrankungen, da war zum Beispiel die Neurasthenie zum Beispiel. Wie kommt das?
There's a tremendous desire to have certainty about life. Having a name often gives a feeling that we understand the problem.
Wir haben alle so ein Sicherheitsdenken und wir möchten, dass Dinge einen Namen bekommen, dass sie gelabelt werden. Und in der Geschichte der Medizin gibt es in den letzten 1000 Jahren wirklich fatale Beispiele dafür, für Fehldiagnosen. Man hat die Leute jahrhundertelang mit Quecksilber behandelt oder mit Arsen behandelt. Das hatte wirklich fatale Folgen, was Menschen falsch verabreicht worden ist in der Geschichte der Medizin. Das Interessante ist ja, dass der Placebo-Effekt bei einem Patienten mit 50% Heilchancen genauso hoch ist wie der 50-prozentige Heilungserfolg von wirklicher Medizin. Das beweist ja nur, wie stark wir versuchen, uns in diesem falschen Sicherheitsdenken auf Namen und auf Labels letztendlich zu verlassen. Und Medizin kann eben auch sehr viel schädlichere Auswirkungen haben als positive Auswirkungen.
Most people who are worried well, who get medication treatment.
Das zweite Problem ist, dass Medizin oft verabreicht wird, sozusagen an dem Tag, wo sich der Patient am schlimmsten fühlt, am schlimmsten Tag seines Lebens. Da wäre es sinnvoller, einfach ein bisschen zu warten, dem Zeit zu geben, sich auf die natürlichen Abwehrkräfte zu verlassen, auf Familienhilfe zu setzen, darauf zu setzen, dass der Stress einfach abnimmt. Und dann hat der Patient zu schnell das Gefühl, es sei die Medizin, es seien die Tabletten, die ihm geholfen haben, und er nimmt es vielleicht jahrelang, vielleicht sogar lebenslang in dieser falschen Annahme, dass das eine positive Wirkung bei ihm hinterlassen hat.
And on the other hand, people who have clear-cut psychiatric disorders, severe depressions.
Auf der anderen Seite ist es wirklich so, Leute mit echten Depressionen, mit echten Krankheiten, ein Drittel von ihnen bekommt nicht die Medizin, die sie wirklich brauchen. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass den Leuten, denen es eigentlich relativ gut geht, weniger Medikamente verabreicht werden und die Leute, die wirklich krank sind, die richtigen Medikamente erhalten.
Aber soweit ich verstanden habe, um jetzt nochmal auf das DSM zurückzukommen, ist ja das Problem der Psychiatrie schon immer gewesen, Wissenschaftlichkeit zu beweisen. Experimente wie das Rosenhan-Experiment 1968 und 72 hat das stattgefunden. Da sind Testpersonen zu Ärzten gegangen, haben gesagt, sie hören Stimmen. Sie wurden in Psychiatrien eingewiesen und sind da lange behalten worden, 50 Tage lang. Sie sind behandelt worden, als wären sie krank, obwohl sie sich in den Krankenhäusern völlig fortan normal verhielten. Die Ergebnisse wurden damals dann im Science Magazine unter dem Titel Gesund in kranker Umgebung veröffentlicht und sie sorgten tatsächlich für eine Sinnkrise des Faches. Jetzt ist meine Frage, das DSM soll ja beweisen, dass Psychiatrie eine ernstzunehmende Wissenschaft ist. Wie also, wenn nicht mit so einem Kriterienkatalog, kann das gelingen?
There have been two crises of confidence in psychiatry. The first was in the 70s, when it became clear that two psychiatrists seeing the same patient wouldn't agree. There was no communication, no common language. The DSM-3, published in 1980, provided definitions that allowed for a common language.
Nun, es gab in den 70er Jahren wirklich zwei große Krisen der Psychiatrie. Das Hauptproblem lag zum Beispiel darin, dass man festgestellt haben, dass zwei Psychiater beim gleichen Patienten niemals zu den gleichen Schlussfolgerungen gelangen. Das hing auch damit zusammen, dass es überhaupt keine Form der Kommunikation gab. Es gab überhaupt keine Standards. Daraufhin erschien 1980 das DSM-3, das versucht hat, Grunddefinitionen zu liefern und eine Standardisierung voranzutreiben. Und leider ist dieses DSM-3 ein Opfer des eigenen Erfolges geworden. Es wurde einfach zu wichtig, weil plötzlich ganz andere gesellschaftliche Fragen mitentschieden wurden. Zum Beispiel, wer zahlt eine Behandlung? Was passiert in einer Schule mit den Schülern, die beispielsweise als Autisten erkannt worden sind oder angeblich als Autisten erkannt worden sind. Man hat also sozusagen das medizinische System versucht, für die Gesellschaft zu benutzen. Und das war nicht immer richtig, weil Kindern viel zu schnell Autismus diagnostiziert wird, anstatt ihnen die Möglichkeiten zu geben, in eine bessere schulische Ausbildung zu genießen. Und DSM ist auch zum Beispiel dafür benutzt worden von der Pharmalobby, von den Schulen, aber beispielsweise auch die Frage, wer ist schuldig oder wer ist nicht schuldig, wer kommt ins Gefängnis, wer kommt kommt nicht ins Gefängnis. Und das hat zu einer Krise geführt der Überdiagnostik, der einer Inflation der Diagnostik. Und wir müssen wieder zurück zu dem Ursprung gelangen. Wir müssen dafür sorgen, dass der Einfluss des DSM reduziert wird, weil er nicht immer hilfreich ist.
Wie soll das denn passieren? Wie kann man da wieder zurückrudern? Wie kann man wieder normal werden?
The problem of diagnostic inflation and excessive treatment has many causes and won't have one answer. I think we need to tighten the diagnostic system. I think we need to control the drug companies. There's no reason for them to be able to market to doctors.
Also wir befinden uns in dieser Phase, wo zu viel diagnostiziert wird. Darauf gibt es nicht nur eine einzige Antwort und eine einzige Lösung, sondern es müssen verschiedene Lösungen vorgebracht werden. Beispielsweise muss die Pharmaindustrie einfach besser kontrolliert werden. Es kann nicht sein, dass die gesamte Recherche für neue Medikamente nur der Pharmaindustrie vorbehalten bleibt. Es muss auch eine Entkopplung geben zwischen einer Diagnose, einer medizinischen Diagnose und dem, wie die Gesellschaft das bewertet, zum Beispiel Schulen sollen lieber in Bildung investieren. Und das Problem ist auch, wenn man einmal gelabelt wurde, dass man geisteskrank ist oder eine psychiatrische Störung aufweist, dann ist das oft lebenslang. Ein Stigma, was man nie wieder los wird. Und es ist viel zu schnell, dass zum Beispiel jemanden, der kurzzeitig nicht in der Lage ist zu arbeiten, dass er sofort als depressiv diagnostiziert wird, was meistens dazu führt, dass er lebenslang als Invalide behandelt wird. Dabei wird es oft helfen, ihm eine Ausbildung zu ermöglichen, ihm zeitlich begrenzte Hilfe in Ausbildung zur Verfügung zu stellen. Weil das große Problem einfach ist, dass man Diagnosen nicht wieder los wird, stigmatisiert ist und dadurch auch bevormundet wird von der Gesellschaft und reduziert wird als Mensch. Was also wichtig ist, ist, dass wir psychiatrische Krankheiten eher vorsichtiger diagnostizieren, weil es ist immer leichter, etwas wieder anzuheben, als etwas, was bereits inflationär stattfindet, wie diese Form der Überdiagnose, wieder zu reduzieren.
So there's a paradox. We're not providing sufficient psychiatric treatment for the people who need it.
Das führt zu dem Paradox, dass die Patienten, die es wirklich nötig haben, die wirklich krank sind, zu wenig Hilfe bekommen und dass Patienten, die eigentlich keine wirklichen Krankheitsbilder aufweisen, überdiagnostiziert werden und auch viel zu viel Medikamente erhalten.
Aber das Problem ist ja, dass die Menschen, die krank sind, für die Abrechnung ihrer Behandlung wirklich auch den Nachweis brauchen, dass ihre Krankheit wissenschaftlich anerkannt ist, sonst zahlt die Krankenkasse nicht. Und wenn es jetzt das DSM nicht mehr gäbe, was wäre dann die Alternative? Wie sieht das dann aus?
You've touched on a really crucial point. We shouldn't be forcing premature diagnoses that may have a lifetime negative impact on the first visit.
Hier haben Sie einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Das Problem ist, dass es zu schnelle Diagnosen gibt, die nur auf einem einzigen Arztbesuch basieren. Hier muss dafür gesorgt werden, dass diese Evaluierungsphase einfach ausgeweitet wird, dass sich ein Arzt ausführlicher mit dem Patient beschäftigt und nicht zu schnell zu wenige Informationen über den Patienten sammelt. Und da spielt die Gesellschaft wirklich eben eine ganz große Rolle, weil sie dadurch auch Geld sparen kann, wenn es nicht zu diesen Fehldiagnosen kommt. Weil die meisten Alltagsprobleme, die wir haben, lassen sich nicht dadurch lösen, dass sie zu schnell als psychiatrische Störung diagnostiziert werden und dann eben mit Medikamenten behandelt werden, die überhaupt nicht notwendig sind.
Also Ihr Warnruf ist ja sehr laut, sehr stark, sehr effektiv. Wie reagieren denn Ihre Kollegen auf diese Schelte?
There was a petition to DSM-5 that was endorsed by 56 mental health organizations asking for an independent review to test the scientific validity and the safety of the suggestions, and that was ignored.
Nun, es gab eine Petition gegen das DSM-5. Diese Petition wurde von 55 Gesundheitsorganisationen unterstützt, aber eben leider ignoriert. Und die APA hat einfach ein Monopol, das ihr nicht zusteht. Das kann nicht sein, dass es diese amerikanische Gesellschaft für Psychiatrie ist, die dieses Monopol ausübt. Und wir müssten in den USA mittlerweile auch Agenturen haben, die nicht nur neue Medikamente legalisieren, sondern die eben auch kontrollieren, dass nicht zu viele neue Diagnosen gestellt werden. Aber das gibt es nicht. Und Das ist gefährlich, wenn es zu viel, zu schnelle Diagnosen gibt. Beispielsweise ist es so, dass viele der Nebeneffekte auf Dauer auch wirklich tödlich sein können für die Patienten. Es findet zum Beispiel bei vielen dieser Pharmaka eine ganz starke Gewichtszunahme statt. Bei Kindern innerhalb von 3 Monaten, sie nehmen 10% zu. Das führt später zu Diabetes, das führt zu Herzkrankheiten, das verkürzt ihre Lebenserwartung. Und es wird einfach Medizin verabreicht, die nicht notwendig ist. Wir müssen auch den Einfluss von sogenannten Experten eindämmen, die sowieso in einem Interessenkonflikt stehen.
Wenn Sie zurückschauen auf Ihr eigenes Leben, auf Ihre eigene Arbeit, haben Sie Fehler gemacht?
We certainly didn't anticipate the way the suggestions we made would be expanded by the drug industry and by the importance diagnosis got in other arenas. Psychiatric diagnosis has become too important a public health issue to be left in the hands of a small number of psychiatric experts who don't understand.
Zurzeit ist das Problem von psychiatrischer Diagnose einfach, sie ist zu wichtig, als nur in der Hand von einem schmalen Expertenstab zu liegen. Das muss ausgeweitet werden auf die Gesellschaft. Es muss zu einer öffentlichen Diskussion um diese Frage kommen, damit den Menschen wirklich geholfen werden kann, die unsere Hilfe brauchen.
Ihre persönlichen Freunde, Kollegen, reden die noch mit Ihnen oder sind die jetzt so wirklich ein bisschen sauer?
I've lost many friends as a result of this, but I've made new friends. And I think really friendship in a situation like this is a lot less important than protecting kids who will be over-medicated.
Ich habe viele Freunde verloren, dafür auch viele Freunde hinzugewonnen. Und Freundschaft ist wirklich nicht wichtig in dieser Frage, wenn es darum geht, dass viel zu viele Kinder viel zu viele Medikamente und auch die falschen Medikamente erhalten.
Thank you very much, Mr. Alan Francis, for joining us here. Vielen Dank, Jörg Taschmann, für die tolle Übersetzung. Das Buch von Alan Francis ist auf Deutsch erschienen. Es heißt Normal gegen die Inflation psychiatrischer Diagnosen. Es wurde übersetzt von Barbara Schaden, erschienen im Dumont Verlag. Es hat 320 Seiten und kostet 22 €. Und hier im Studio verabschiedet sich Kim Kindermann. Herzlichen Dank Ihnen fürs Zuhören und noch einen schönen guten Abend.